erstmal ganz kurz zu Adopt Revolution, was wir überhaupt tun und wie wir entstanden sind und wie wir uns deswegen natürlich da auch verorten. Und zwar sind wir eine Solidaritätsinitiative, die entstanden ist quasi im gleichen Atemzug der damals noch friedlichen Massenproteste in Syrien 2011 mit dem sogenannten arabischen Frühling, die ja versucht hat, die Diktatur von Bashar al-Assad quasi zum Fall zu bringen oder ihn zum Absetzen zu bewegen. Und die eigentlich von Stunde 1 extrem brutale Repressionen und Niederschlagungen erleben musste. Und wir in Deutschland als Initiative haben sozusagen damals relativ schnell verstanden, dass diese Aktivistinnen, die damals auf der Straße waren und sich für Demokratie eingesetzt haben und laut danach gerufen haben, unbedingt sozusagen Solidarität von der Zivilgesellschaft auch in Europa brauchen. Ja, und waren auch damals irritiert. Wir hatten damals sehr persönliche Kontakte auch zu den Aktivistinnen, waren irritiert, wie schnell eigentlich die ganze Debatte damals in Deutschland, auch in den Medien, den Fokus hatte darauf, genau, dass es um Terror geht, auf der einen Seite um den IS und so weiter und auf der anderen Seite um Geopolitik und diese zivilgesellschaftliche, ja letztendlich auch Grassroot-Perspektive einfach von Menschen, die eine neue Regierung wollen, weil sie sozusagen nicht mehr mit den diktatorischen und autoritären Strukturen einverstanden sind und eigentlich Demokratie wollen, super schnell einfach abhanden kam in der Debatte. Und das hatte wiederum sehr stark Auswirkungen auch politisch darauf, dass eben diese letztendlich dieser progressive Akteur, demokratische Akteur in Syrien marginalisiert war und sehr wenig Solidarität bekam, politisch, gesellschaftlich, wie auch immer so. Und wir wollten eigentlich dagegen ein Zeichen setzen, die Stimmen dieser Aktivistinnen in Deutschland irgendwie präsenter machen und sie aber gleichzeitig auch unterstützen mit Spenden und so weiter. So sind wir entstanden. Und so haben wir dann auch im Verlauf sozusagen der eskalierenden Situation eben versucht, explizit diese Gruppe immer weiter zu unterstützen in ihrer zivilgesellschaftlichen Arbeit, in der Belagerung zum Beispiel, weiterhin zivile Zentren am Leben zu halten, irgendwie eine Kooperation auf zivilgesellschaftlicher Ebene aufrechtzuerhalten, die international funktioniert. Und dann waren wir 2015, so ab 2015, immer mehr konfrontiert mit dem Problem oder mit der Situation, dass quasi immer mehr unsere ehemaligen Partnerinnen oder generell eben Syrerinnen aufgrund der immer weiter eskalierenden Gewalt in Deutschland waren, hier unheimlich auch sozusagen frustriert waren aufgrund der politischen Situation, eigentlich erst überhaupt keine Sprechmacht mehr hatten, keine Sprechposition und haben dann angefangen mit der sogenannten Diaspora zu arbeiten, um sie sozusagen hier politisch widersprechfähig zu machen und sie darin irgendeine Allianz zu sein, sagen wir mal. Und als dann aber in Deutschland so zunehmend auch mit dem extremen Erstarken der AfD und der rechten Kräfte und des ganzen Rechtspopulismus so immer mehr auch zunahm, 2016, 17, 18, ist uns irgendwie klar geworden, als Adopt Revolution, dass so ein Autoritätsruck sozusagen, wir können das nicht auf Syrien reduzieren, sondern es ist ein globales Problem und wir müssen das hier in Deutschland in gewisser Weise auch anpacken. Also das Phänomen der sozusagen shrinking spaces, schrumpfenden Räume für irgendwie demokratische Debatte und auch für, sagen wir mal, progressive Werte oder wie auch immer man das sehen will, auch antirassistische Werte. Und aus diesem Versuch heraus letztendlich auch andere Zielgruppen zu erreichen mit den auch sozusagen progressiven, aber verloren gegangenen Werten dieser Revolution von 2011, wo es um Demokratie ging, wo es irgendwie um Antisegregatismus ging weiter, haben wir überlegt, wie wir in Deutschland diese Perspektive groß machen können und damit sozusagen auch Zielgruppen erreichen, die sonst in diesen üblichen Refugees Welcome und so weiter nicht erreichbar sind.
Ist ja wirklich auch eine ganz interessante Parallele, weil für die Leute an den runden Tischen 89 war das ja vielleicht auch so eine Art gescheiterte Revolution 89, weil die auch ganz schnell weg vom Fenster waren. Und genauso ist ja nach 2011 dann nach den arabischen Frühlingen auch der Islamismus so furchtbar sichtbar geworden und die Revolutionen sind ja auch sozusagen meistens dann gescheitert in den Ländern, eben auch in Syrien.
Es hat dann sozusagen angefangen damit, dass wir ein Austauschprojekt gemacht haben zwischen ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerinnen und ja, Menschen, die in der syrischen Revolution aktiv waren und heute in Ostdeutschland leben. In diesem Austausch-Workshop ging es erstmal darum, sozusagen einen gewissen Erfahrungsschatz zusammen herauszuarbeiten, der was mit gemeinsamen Erfahrungen in Bezug auf Widerstand gegen repressive Systeme zu tun hat, der zu tun hat mit der Frage von Angst überwinden, also die Angst überwinden, wenn man sozusagen mit staatlicher Gewalt konfrontiert ist, mit Protestorganisationen, auch mit dieser Diversität von Protest. Und da kommen wir jetzt dann eben auch zur zweiten Frage oder zu dem Aspekt, den du eben aufgemacht hast. Genau, es geht eben nicht um einen Vergleich der beiden Systeme oder auch der beiden Dynamiken, weil die sind natürlich total unterschiedlich und auch nicht vergleichbar, sondern es geht um ein Nebeneinanderstellen dieser jeweiligen Erfahrungen, das Herausarbeiten davon, was da vielleicht auch Gemeinsamkeiten sind oder Ähnlichkeiten und wo sie aber eben auch voneinander abweichen oder einfach durch verschiedene Dynamiken dann sozusagen nicht mehr vergleichbar sind, um daraus voneinander zu lernen, aber auch um so Verbindungen zu schaffen, die Solidarität erzeugen können oder Empathie oder tieferes Verständnis für die sozusagen historische Erfahrung der anderen Gruppe. Und ich glaube, auf der Ebene kann man sehr viele von diesen Aspekten herausarbeiten, gerade spezifisch in diesem Fall, also in diesem sozusagen, wo diese empathische Ebene möglich wird. Genau, das ist einmal das, wo du meintest, also es hat sich dann auch in diesen Austauschworkshops sehr schön ergeben, dass wir überhaupt erst auch auf solche Aspekte gestoßen sind und Leute immer meinten, ja Mensch, das war bei uns auch so und boah, ist das nicht eigentlich eine super ähnliche Fragestellung gewesen, die wir damals hatten oder wo wir auch vor ähnlichen Entscheidungen standen oder vor ähnlichen Dilemmata oder so. Und ich glaube zum Beispiel eben dieser Moment von, man tritt etwas los und dann passiert irgendwas und dann verliert man in gewisser Weise die Kontrolle darüber, weil etwas angeeignet wird. Und dann passiert sowas, was man dann gar nicht mehr richtig kontrollieren kann oder wo man sich auch fragt, welche Handlung macht, habe ich jetzt hier eigentlich noch als Individuum, ist, glaube ich, ein Aspekt da drin. Anderer Aspekt sind, die interessant sind, genau, ist dieser Umgang mit Diversität, also wo wir sozusagen in der Bürgerrechtsbewegung so das seltsame Allianz haben von kirchlichen Gruppen und Punks, haben in Syrien auch ein super breites Spektrum gehabt von Menschen, die erstmal primär dagegen waren, dass diese Diktatur weiter existiert, von wirklich sozusagen erzkonservativen Kräften bis hin zu extrem progressiven, radikal Linken, aber auch übergeordnet über alle Ethnien waren oder sogenannten Ethnien waren Menschen irgendwie vertreten und mussten sich in irgendeiner Weise wie so eine Art Multitude zusammen organisieren. Und das ist total interessante Erfahrungsaspekte, die ja auch was sozusagen mit einer Demokratie von unten zu tun haben. Ne? Also wie organisieren sich Menschen in dem Moment zusammen, auch wenn sie erstmal auch keine Erfahrung haben mit Demokratie. So, und sie eignen sich das so an. Also das ist, glaube ich, eine super interessante Perspektive, die man rausarbeiten kann, auch dieser Moment von Mut, überhaupt den Mut zu sammeln, auch wenn das vielleicht radikale Konsequenzen hat für dich selbst. Ich glaube aber trotzdem, ich setze mich dafür ein. Und an der Stelle eben aber auch zu merken, okay, so die Menschen, die irgendwie auf dem Alexanderplatz standen, auf die es eben nicht geschossen worden oder auch in Leipzig, wir hatten auch wirklich einen Zeitzeugen, der gesagt hat, so, ich wusste nicht, wird jetzt geschossen oder nicht und auf mich ist nicht geschossen worden, aber wäre das so gewesen, wäre ich vielleicht nach Hause gegangen und neben ihm saß eine syrische Person, die sagte, ja, auf uns ist dann geschossen worden und ich hatte natürlich den gleichen Gedanken und ich bin geblieben. So. Und das erschafft einfach so einen Miteinander sprechen auf Augenhöhe, was schon in sich, würde ich behaupten, eine total wichtige, auch einfach sehr menschliche und damit auch antirassistische Perspektive bringt in die Frage von, wer ist das eigentlich, diese Syrerinnen, die jetzt hier nach Deutschland gekommen sind? So, es ist ein ganz anderes Zusammenarbeiten, würde ich behaupten. Ja, das ist was die Ausstellung bringt.
Auf jeden Fall, wenn so ein gemeinsames Feindbild da ist, also Assad zum Beispiel oder eben auch die repressive DDR-Führung, dann ist natürlich auch leichter, so eine Gemeinsamkeit zu finden, die dann aber häufig hinterher nach so einem Umbruch auch wieder brüchig werden kann. Also wie war das jetzt mit den Zeitzeugen, die ihr da zusammengebracht habt in den Workshops? Waren das jetzt Menschen, die vielleicht so Bürgerrechtler, stellt man sich auch so vor, vielleicht doch eher fortschrittliche Menschen auch, also nicht unbedingt Menschen, die Vorurteile gegen Geflüchtete haben, vielleicht aber auch doch. Wie war das in den Workshops? Sind da auch Vorurteile aufeinander geprallt oder wurden aufgelöst? Hat das dann funktioniert, euer Ansinnen sozusagen, dass ihr da verschiedene Perspektiven zusammenbringen wolltet und auch ja, Vorurteile vielleicht lindern?
Genau, ich glaube, man kann das so in zwei Stufen beantworten, wie wir in diesem Projekt arbeiten, wobei das ja nochmal so ein bisschen auch losgelöst ist von der Ausstellung an sich. Die Ausstellung ist ja sozusagen auch ein Mittel, um das dann nochmal in die breite Perspektive, in die breitere Bevölkerung zu tragen und es auch sehr offen zu halten und ein bisschen auch so, sagen wir mal, niedrigschwellig. Genau, also ich würde behaupten, was eine Sache, die wirklich schon interessant war in diesem Austauschworkshop an sich, war, dass es eine wirklich in sich schon mal eine riesige Palette an Menschen zusammengebracht hat, die so erstmal nicht zusammenkommen würden. Allein schon dieses, dass man ja zwei Generationen hat plötzlich, ist es sozusagen in sich schon mal ein sogenanntes intergenerationelles Projekt, weil es natürlich sozusagen die Menschen hat, die 89 irgendwie aktiv waren, die jetzt alle, weiß ich nicht, mindestens Mitte 50 sind, und Menschen, die in Bühlen aktiv waren, die eher tendenziell jetzt Anfang 30 sind. Die kamen schon mal zusammen und dann hatten wir eine riesige Bandbreite von Menschen, die eher religiöser waren, Menschen, die explizit super säkulär eingestellt waren, Menschen, die, weiß ich nicht, auch in der deutschen Parteienlandschaft teilweise sehr unterschiedlich verortet. Genau, das war eigentlich eine super spannende Erfahrung, weil es trotzdem so gut funktioniert hat und man irgendwie extrem viel voneinander lernen konnte. Es war sehr bewegend. Und ich würde behaupten, dann sind wir so zweischrittig vorgegangen. Also wir haben dann mit diesen Menschen, die in diesem Workshop explizit aktiv waren, versucht, sozusagen zusammen wie so eine Art Zeitzeuginnenpool eben Menschen anzusprechen, auch nochmal explizit außerhalb dieser Bubble, die vielleicht dann auch gar nicht so politisch aktiv sind oder so. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Also die Bürgerrechtsbewegung ist ja auch nicht gleich Bürgerrechtsbewegung. Ne? Wir haben schon eher mit Menschen, die auch er Jahren aktiv waren und es gibt ja einfach auch ganz viele, die dann einfach nur sich so diffus dann erst 89 wirklich aktiv geworden sind. Und ich glaube, um die zu erreichen, braucht es noch natürlich noch mal was anderes, aber gleichzeitig durch diesen Zweischritt kannst du viel mehr Menschen ansprechen, weil es ja letztendlich du ja auch so eine Art Schlüsselfiguren in dem Moment mit dir im Boot hast. So haben wir das versucht, würde ich behaupten.
Was ist jetzt genau in der Ausstellung zu sehen? Also ich stelle mir das vor jetzt so ein bisschen auch wie so eine erzählte Geschichte, weil ihr habt ja, da wurden ja Gespräche geführt oder vielleicht Fotografie auch. Was für Medien habt ihr dann genutzt, um das zu transportieren, was da geschehen ist?
Genau, also das Herzstück der Ausstellung sind vier Medienstationen, in denen anhand von Zeitzeugeninterviews mit jeweils quasi einer Person aus der DDR und einer Person aus Syrien diese geteilte Erfahrungsperspektive in so einer Art Kapiteln oder Kategorien so aufgeschlüsselt wird. Also zum Beispiel zum Thema Gefängnis und Repression, und Umgang mit Angst und dann ein anderes, wo es mehr um Protest und Protestorganisationen ging und ein anderes, wo es nochmal explizit um die Frage von, was tut ein Individuum so im Angesicht von so extremer Gewalt und was macht man mit dieser Frage von handlungsschrumpfenden Perspektiven. Als vierte Station nochmal so die Frage, was macht man dann mit dieser Exilerfahrung oder auch, also in der DDR ist es ja eigentlich mehr so die Wendeerfahrung und so dieses, aber in beiden Fällen ja auch dieses plötzlich in ein anderes System hineingeworfen zu werden sozusagen. Anhand von diesen Kategorien machen wir diese geteilte Erfahrungsperspektive auf. Und genau, das sieht man dann sozusagen anhand von diesen Medienstationen und gleichzeitig gibt es Hintergrundtafeln, die versuchen, das Ganze dann nochmal historisch ein bisschen zu kontextualisieren. Man erfährt nochmal mehr überhaupt zu Syrien, auch zum Konflikt, zu den Konfliktdynamiken, wie hängt das Ganze geopolitisch zusammen, und hat dann sozusagen auch nochmal so ein bisschen, hat nochmal historische Informationen auch zum Zusammenhang, zum Baspiel der Baath-Partei in Syrien und der SED, die da auch teilweise Kooperationen waren, und das Ganze ist unterlegt dann so mit Bild- und Archivmaterial. Und ich glaube, dass es auch interessant ist in Bezug auf Syrien. Wir haben zum Beispiel eine Tafel, wo man auch nochmal so ein bisschen die Ästhetik dieser Medien 2011 sehen kann, weil die syrische Revolution ja schon auch sehr stark von diesem sogenannten Citizen Journalism gelebt hat, das einfach dadurch entstanden ist, dass super schnell professionelle Journalistinnen ausreisen mussten und man dann sozusagen nur noch die Regimeberichterstattung hatten. Und um dem was entgegenzusetzen, haben einfach ganz normale Aktivistinnen sehr schnell eben das gehabt, dass sie zu ihren Handykameras gegriffen haben und versucht haben, alles zu dokumentieren, auch so ein bisschen im Sinne von Menschenrechtsbeobachtung. Und das ist ja oft die Berichterstattung gewesen der überhaupt der oppositionellen Stimme. Insofern ist diese Ästhetik dieser verwackelten Handyvideos, die jetzt dann plötzlich Einzug gehalten hat, auch in die internationale Medienberichterstattung, schon auch interessant wahrzunehmen als so ein Einschnitt von dem, wie die Berichterstattung funktionieren kann. Genau. Darum haben wir das auch nochmal mit aufgenommen.
Das wäre natürlich interessant, wenn es 89 schon diese verwackelten Handybilder gegeben hätte, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass das noch nicht gab. Es hat ja auch so funktioniert. Ja, jetzt vielleicht zurück zur Gegenwart. Das sind ja beides jetzt so historische Momentaufnahmen, die er da macht. Also 89 und 2011 bringt ihr zusammen. Aber Adopt the Revolution ist natürlich auch eine Initiative, die sich auch der Gegenwart in Syrien widmet. Was ist, sind das im Moment für Themen, wo ihr da dran seid mit Adopt the Revolution, also dem Moment euch beschäftigen sozusagen?
Genau, also ich glaube, zum einen ist es gerade wichtig sozusagen auch, weil wir in Deutschland sitzen, sich auch mit der Rolle deutscher und europäischer Politik zu beschäftigen, die gerade einfach konstant eigentlich eine Normalisierungspolitik mit dem Regime so Schritt für Schritt vorantreibt. Und es ist wichtig, dem was entgegenzusetzen, allein schon, weil sozusagen Syrerinnen, die hier sind, eine sichere Asylpolitik brauchen und es auch Einfluss darauf hat. Das heißt, zum einen beschäftigen wir uns einfach auch mit einer Antinormalisierungspolitik gegenüber dem Status quo, der ja quasi eigentlich eine, ein Staatsoberhaupt, der extreme Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverbrechen begangen hat, normalisiert in seiner Machtposition. Das kann ja nicht das Ende der Geschichte sein, sozusagen. Sie hat unmöglich letztendlich auch jede Form von nachhaltiger Friedensperspektive für Syrien. Die meisten können nie wieder zurückgehen. Es ist einfach unmöglich. Oder wenn sie abgeschoben werden sollten, dann ist es eine Katastrophe für Dissidentinnen, weil es lebensbedrohlich ist. Und es ist etabliert natürlich auch international, ich würde behaupten, eine Kultur der Straflosigkeit. Es ist ja ein Signal für autoritäre Machthaber, zu merken, ich kann einfach bestimmte Dinge einfach tun, um an der Macht zu bleiben, und es hat keine Konsequenzen. Also wir können auch heute sozusagen explizit feststellen, dass teilweise die Dynamik von Russland und Putins Politik in der Ukraine zusammenhängt mit dieser Straflosigkeit, die sozusagen in Syrien passiert ist. Das ist, also man kann analysieren, wie das zusammenhängt. Also das sind so Aspekte, die uns beschäftigen, und dann natürlich aber auch nochmal aktuelle Dynamiken in Syrien selbst, weil die Situation sehr viel weniger, stabil oder friedlich ist, als hier in Deutschland oft zu sehen ist. Also es gibt immer wieder Eskalationen, Gewalt, auch Bombardements. Die unterstützen nach wie vor ja auch Menschen in Nordsyrien und Nordostsyrien, also die Gebiete, die quasi noch nicht unter Regimekontrolle sind. Und die werden immer wieder angegriffen. Es ist aber also nicht nur sozusagen vom Regime, sondern auch ja sozusagen aus dem Norden von der Türkei. Das heißt, die Türkei wird einfach da auch immer wieder ein immer bedrohlicherer Player. Russland ist nach wie vor auch ein sehr bedrohlicher Player im ganzen Konflikt. Das heißt, wir versuchen sozusagen auch immer wieder die Dynamiken, die vor Ort vorliegen und die Zivilgesellschaft dort bedrohen, hier in Deutschland auch präsent zu machen oder präsent zu halten. Gleichzeitig beschäftigen wir uns dann auch zum Beispiel mit so Fragen von, mit den Fragen von Sanktionen und was sind sozusagen Handlungs- oder Interventionsmöglichkeiten, in die Situation noch einzugreifen, die vielleicht zu verändern, und versuchen immer sozusagen eine Art von kritischer Gegenperspektive herauszuarbeiten zur Mainstream-Politik, die getan wird. So.
Kann man über Adopt a Revolution auch demokratische Initiativen in Syrien jetzt unterstützen, wenn man da irgendwie Geld spenden möchte oder zu viel übrig hat? Ist das möglich oder nötig?
Genau, wir unterstützen nach wie vor im Norden und Nordosten von Syrien zivile Partnerprojekte, die versuchen sozusagen so diese Idee von 2011 von demokratischer Zivilgesellschaft am Leben zu halten und sie zu verteidigen auch gegen alle sonstigen repressiven Strukturen vor Ort. Und diese Partnerinnen, Partnerprojekte und Menschen vor Ort, die sich einfach auch einsetzen, teilweise für die Zivilgesellschaft, die von Marginalisierung von allen Seiten irgendwie denen ausgesetzt ist. Wir versuchen, die nach wie vor zu unterstützen. Und man kann an uns spenden. Die Spenden gehen an unsere Partnerinnen. Und es ist, also sie leisten einfach extrem wichtige, super mutige Arbeit jetzt inzwischen seit über 10 Jahren. Und es ist total wichtig, die nicht aufzugeben, so, weil sie geben ja auch nicht auf. Also das ist immer so ein bisschen unsere Perspektive. Solange die Menschen vor Ort entscheiden, nicht aufzugeben, haben wir in gewisser Weise halt auch die Pflicht, an sie zu glauben, so, und an das zu glauben, wofür sie kämpfen.
Dann können wir vielleicht nochmal die Internetpräsenz durchsagen. Adoptrevolution.org wäre das, glaube ich.
Genau, richtig. Und da finden Sie auch nochmal Einblicke in alle unsere Projekte und Möglichkeiten der Spende.
Okay, dann bedanke ich mich sehr bei Maria Hartmann von Adopt a Revolution und ja, wünsche noch gutes Gelingen jetzt für diese Ausstellung, wie gesagt, im Rahmen der interkulturellen Wochen hier in Leipzig zu sehen.